Ja, ich mache weiter. Antifaschistisch-demokratische Umwälzung, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu heute. Zweiter Teil, Westzone 1945 bis 1947. Ich muss jetzt gleich mal was einschränken. Das ist keineswegs eine Tiefstapelei, sondern gehört zum Verständnis dessen, was ich sage. Ich bin kein Fachmann. Ich bin jetzt der erste Nicht-Historiker, der hier sitzt. Folglich beruht das auch nicht im Gegensatz zu dem, was wir von Kurt gehört haben und dem wir ein paar Überschneidungen haben werden, beruht es auch nicht auf eigener Forschung, sondern fast ausschließlich auf dieser Veröffentlichung von Georg Mannschatz und Josef Seider zum Kampf der KPD im Ruhrgebiet 1945 bis 1947, in Berlin 1961 veröffentlicht. Es muss einige Verbreitung gehabt haben, denn dies ist ein Raubdruck und alles, was ich über den Internethandel noch beziehen konnte, waren alles diese etwas kleinen und unangenehm zu lesenden Raubdrucke. Zum Bearbeitungsgebiet ist zu sagen, als Dialektologe bin ich ja an saubere Bearbeitungsgebiete gewohnt, dies ist hier keins. Also es ist nicht ausschließlich eine Arbeit über das Ruhrgebiet, das ohnehin noch nie eine territoriale Einheit war. Es ist eher eine Arbeit über die britische Besatzungszone, allerdings mit einem Schwerpunkt in den Provinzen Westfalen und Nordrhein und da wieder mit einem Schwerpunkt in der Tat auf dem Ruhrgebiet. Es kommt also auch ein Beispiel aus Hamburg vor, da kommen wir nachher drauf zurück. Dieser Schwerpunkt ergibt sich auch aus der Wahl des strategischen Schwerpunkts der Politik der KPD in der fraglichen Zeit. Der Schwerpunkt ergab sich eben aus der Bedeutung, die das Ruhrgebiet für die Montanmonopole, für den deutschen Imperialismus hatte, schon im Zweiten Kaiserreich, dann in der Weimarer Republik bis zum Faschismus, den sie an die Macht befördert haben. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren diese Monopole wohl ihre politische Macht los und waren moralisch desavouiert, aber hatten natürlich noch den Produktionsapparat, der wenig gelitten hatte. Die Bombardements haben auch offensichtlich hauptsächlich Wohngebiete betroffen und sehr viel weniger die Produktionsstandorte. B ergibt sich dieser Schwerpunktsetzung für die KPD auch aus der relativen Stärke der Arbeiterklasse im Ruhrgebiet. Also einmal auf alle Fälle schon in ihrer personellen und räumlichen Dichte, dann aber auch mit der immer noch vorhandenen Erinnerung an die alten Kampftraditionen, die es im Bergbauproletariat im Ruhrgebiet gegeben hat. Mannschatz und Seider schreiben dazu, jeder Erfolg oder Misserfolg der demokratischen Kräfte im Ruhrgebiet musste sich auf die Entwicklung in den anderen Teilen der Westzonen auswirken. Und leider ist das, worüber ich jetzt zu reden habe, natürlich eine Geschichte der Niederlage, aber keine vollständige. Aber auch diese Niederlage lief doch ein bisschen anders, als wir das auf der Klippschule des Klassenfeinds so gelernt haben. Es war eine Zeit durchaus heftiger Klassenkämpfe. Da ich jetzt eine Niederlage beschreibe, muss ich mich sehr stark auf das konzentrieren, was der Klassenfeind gemacht hat und nicht, was wir gemacht haben. Das ist ein bisschen schade, aber irgendwie ist hier auch ein zeitlicher Rahmen. Also die Aktivitäten des Klassenfeinds als wesentlicher Faktor des Scheiterns. Also zunächst kann man sagen, das spontane Bewusstsein am Ende des Zweiten Weltkrieges war sowas wie, es reicht jetzt, Schluss machen mit Krieg und Faschismus und ja, Sozialismus aufbauen, aber so richtige, es ist ein spontanes Bewusstsein. Ist die Frage fehlt natürlich, es ist bei so einem spontanen Bewusstsein ja auch nicht da, wie erreiche ich das, sondern erreichen muss ich es über eine Einheit der Arbeiterklasse in Bezug auf Parteien und Gewerkschaften. Und das ist natürlich etwas, auf das die KPD sehr richtig orientiert hat. Nun war das mit den Parteien so, ich fange mal hinten an. Das Zentrum als alte Partei, der wohl der Großbourgeoisie, aber natürlich mit Massenanhang in der katholischen Arbeiterschaft, war relativ erledigt für die katholischen Arbeiter, aus dem Grunde, weil die Partei wahrgenommen worden ist, sehr richtig wahrgenommen worden ist, als Steigbügelhalter für den Faschismus. Die SPD-Strukturen waren zersplittert, die alte Parteiführung, die Rechte, hatte ihren Einfluss verloren und die Partei bildete sich in lokalen Strukturen wieder. Die KPD hat wohl am deutlichsten überlebt in ihren illegalen Strukturen, hatte also am ehesten Anknüpfungspunkte für Parteibildung. Man muss aber auch sagen, viele Sachen sind natürlich in der Phase der Illegalität nicht mitgekriegt worden, die Brüsseler Konferenz und ähnliches. Früh orientierte die KPD auf eine Entmachtung der Kriegsverbrecher, auf eine Beteiligung an den Regelungen des Alltags im Zusammenhang mit Demokratie und Verwaltung und mit Versorgung und früh auf eine Aktionseinheit mit sozialdemokratischen christlichen Arbeitern. Also der erste Schritt war Aufbau von Kampfausschüssen gegen den Faschismus. Schwerpunkt war die Arbeit in den Betrieben. Ziel, die gewerkschaftliche Einheit und zunächst als örtliche Einheit nach dem Prinzip ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Es gab um die Zeit schon, ich glaube, die gab es in Sachsen auch, sehr spontane Zusammenlegung von Parteistrukturen. Also es gibt so Beispiele, wo Parteiorganisationen von SPD und KPD mal eben sich zusammen gemeinsam getagt
eine
haben.
ganze Reihe von offen gegeben.
Also solche Beispiele gab es, glaube ich, in Sachsen verstärkt. Ich weiß es nicht genau, aber es gab sie auf jeden Fall
Nicht
im Ruhrgebiet,
nur.
im Rheinland.
Aber sie haben sich zum Teil auch als Übertritte linker Sozialdemokraten
Auch das,
herausgestellt.
ja. Aber wie gesagt, die waren alle nicht abgesprochen, sie waren spontan. Zum 11. Juli 1945 erklärt die KPD ihre Stoßrichtung, Aufrichtung eines antifaschistischen demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk. Das heißt also, die Entmachtung von Kriegsverbrechern, Monopolisten, Militaristen, Junkern unter der Führung der Arbeiterklasse im Bündnis mit Bauern und anderen werktätigen Schichten. Voraussetzung ist dafür die Einheit der Arbeiterklasse, Mittel dafür die Aktionseinheit mit Sozialdemokraten mit dem Ziel der organisatorischen Vereinigung der Arbeiterparteien. Dies wäre der Normalfall der Entwicklung gewesen und ist es im Osten ja auch gewesen. Im Westen ist es das nicht gewesen. Nun muss man wissen, die britische Besatzungsmacht war natürlich eine imperialistische Besatzungsmacht und der deutsche Imperialismus war wohl ihr Konkurrent, aber nicht ihr Klassenfeind. Das ist also ein anderes Verhältnis als zur Sowjetunion. Man musste also die deutsche Monopolbourgeoisie im begrenzten Maße irgendwie halten. Die Stoßrichtung der britischen Besatzungsmacht ergibt sich eigentlich schon aus der Stoßrichtung der KPD, nämlich die wäre zu durchkreuzen. Das heißt, die Besatzungsmacht zielt auf die Spaltung der Arbeiterklasse und Schaffung einer neuen sozialen Stütze für die deutsche Monopolbourgeoisie, da die alte nicht mehr zu haben war. Die Monopolbourgeoisie hatte ja keine mehr. Sie hatte ja keinen Massenanhang mehr. Die Art und Weise der vertretenen Besatzungspolitik wird schon deutlich bei Montgomery, der im März 1945 das Fraternisierungsverbot zwischen britischen Soldaten und Deutschen begründete wie folgt: Es sei zu früh, zwischen guten und schlechten Deutschen zu unterscheiden. Das ist natürlich eine erstaunliche Feststellung, wenn man sich eigentlich überlegt, der kommt aus einer Anti-Hitler-Koalition und eigentlich ist die Unterscheidung, die zwischen Faschisten und Antifaschisten. Es müsste dann also heißen, es wäre jetzt zu früh, zwischen Faschisten und Antifaschisten zu unterscheiden. Also gut und schlecht meint hier offensichtlich was anderes. Folgerichtig gab es dann halt erstmal ein Verbot jeder politischen Tätigkeit, das aber sukzessive mal so und mal so angewandt wurde. Also es wurde hauptsächlich gegen Kommunisten und auch Sozialdemokraten angewandt. Andererseits wurde es zugunsten, wie soll man das sagen, der Bildung einer neuen Partei, nämlich der Christlich-Demokratischen Partei, der späteren CDU, einfach nicht angewendet. Diese Partei wurde begründet unter der Beteiligung des Kölner Nazi-Bankiers Pferdmenges und solchen illustren Nazi-Unterstützern wie Heinrich Dinkelbach. Der Name wird uns noch begegnen. Hermann Abs, Otto Wolff, Kardinal Frings, politischer Papagei war Adenauer. Ziel war eigentlich, wie soll ich das sagen, das Wiedereinfangen der katholischen Arbeiter zuzüglich sonstiger christlicher Arbeiter anderer Konfessionen unter Ausnutzung ihrer religiösen Gefühle. ansichtlich, wie gesagt, auch der objektiv schwierigen Lebensbedingungen. Und den religiösen Touch, den die frühe BRD hatte, hat sie unter anderem da bekommen. Allerdings schlägt die CDU natürlich auch die alte Schwäche des alten Zentrums mit. Es ist eine Partei der Monopolbourgeoisie, die aber einen werktätigen Anhang in irgendeiner Form binden und einseifen muss. Das gibt im Anhang eine bisschen vermischte Klassenlage, führt zu einem linken Bildung einer linken Flügel in der CDU, zur Verkleidung von Faschisten als Antifaschisten. Ja, die CDU besaß von Anfang an, oder jedenfalls, nein, schon Anfang September besaß die CDU auf den Provinzebenen Rheinland und Westfalen Parteistrukturen. Die gab es aber bis für die KPD zum Beispiel bis dahin nur auf kommunaler Ebene. Aber der CDU hat das niemanden gestört. Oder in meinem Fall, es war erwünscht.
Kannst du das mal ganz kurz sagen? Kommunal ist das Kleinere.
Kommunal ist das Kleinere. Das sind Gemeinden, erstenfalls Kreise, Provinzen.
Länder.
Werden dann Länder, beziehungsweise die beiden werden zusammen ein Bundesland. Aber das sind die ehemaligen Provinzen Preußens. Aber das ist eine ganze Ende, ja. Was nicht weiter verwundert, also ein Ausschluss von Nazis oder sowas, wurde gerade von den großen Nazis, Kurz hat es auch schon gehabt, wurde hintertrieben mit dem Argument, ja, das sind Fachleute, das heißt, man braucht Fachleute zur Verwaltung hier und da. Der wirklich entscheidende Trumpfkarte, die die Monopolbourgeoisie in die Hände gespielt bekommt von den britischen Besatzungszonen, ist allerdings der Aufbau eines Lagers rechter Gewerkschafts- und SPD-Führer. Eben zur Torpedierung der Einheitsbestrebungen auf gewerkschaftlicher wie auf parteilicher Ebene. Also zunächst auf Gewerkschaftsebene, das waren dann Namen wie Hans Gottfurcht, Franz Blied, Hans Böckler, Albin Karl, genau, und ähnliche. Den Franz Blied Kurt hat ihn nicht erwähnt, er spielte schon eine Rolle bei der Zerschlagung der Einheitsgewerkschaften in Hamburg. Franz Bied liefert dazu die Begründung. Ich zitiere mal. Es ist der Beschluss eben der Auflösung dieser, wie hieß sie? Sozialistische Freie Gewerkschaft, genau. Entscheidend für diesen Beschluss war, dass alle wahrhaften Gewerkschaftsführer der Meinung sind, dass die politische Betätigung der SFG nicht den wahrhaften Interessen der Gewerkschaftsmitglieder entspricht. Politische Betätigung und politische Zielsetzung in den Gewerkschaften stehen nicht im Einklang mit der Anordnung der Militärregierung. Die theoretische Definition für gültige Gewerkschaften liefert Gottfurcht. Eine Gewerkschaft verdient nur dann ihren Namen, wenn sie vom Staat, von der Parteipolitik und von den Unternehmern unabhängig ist. Statt dieser Einheitsgewerkschaft ist eben tatsächlich eine Gewerkschaft aufgebaut worden. Es ist zunächst eine Angestelltengewerkschaft und dann versucht worden, sie nach Berufsgruppen zu strukturieren, die Gewerkschaften, und eben nicht nach Industrieverbänden. In der Folge versuchten britische Gewerkschaftsvertreter auf Einladung dieser Gewerkschaftsrechten in den Provinzen und Westfalen eine Propagandareise zu machen, in denen genau für Berufsgewerkschaften geworben worden ist. Als Argument gegen Einheitsgewerkschaften wurde angeführt, das wäre eine Gefahr der Überzentralisierung, und das hätte man ja schon im Faschismus gehabt. Das war dann so viel, dass es auch den selbst Albin Karl zu viel wurde und diese Delegation ausgeladen werden musste. Dieser Stoß gegen die Werkschaftseinheit war auf alle Fälle gescheitert. Erfolgreicher war das mit dem Aufbau einer Spalter-SPD. Die SPD hatte eine provisorische Führung im Berliner Zentralausschuss. Ohne jede Basisinitiative wurde allerdings im Mai 45 in Hannover eine alternative Führung in Gestalt des Büros Schumacher installiert. Später kam dann das ehemalige SPD, das Londoner Büro der SPD, also Eulenhauer, dazu. Schumacher gelingt es schon auf dem einzigen Treffen mit der Berliner Führung im Oktober 1945, sich zum Vertrauensmann der SPD für die Westzonen ernennen zu lassen. Also ausgehend von der Vorstellung, die militärische Niederlage des Faschismus sei identisch mit dem Zusammenbruch des Kapitalismus, propagiert er dann Wirtschaftsdemokratie als ein Zwischenland zum Kapitalismus und zwischen Kapitalismus und Sozialismus und eine Vorstufe des Sozialismus und ein Weg dahin. Von der Entfernung von Nazis aus Wirtschaft und Verwaltung wird dann überhaupt gar nicht mehr geredet und von Arbeiterkontrolle nicht. Und Zusammenarbeiten mit der KPD werden abgelehnt, aber gleichzeitig werden Zusammenarbeitsangebote gemacht mit dem katholischen reaktionären Zentrum. Ich versuche mir das so ein bisschen vorzustellen, wie das gewirkt hat in den ländlich-kleinstädtischen Milieus, in denen die SPD die dominierende Arbeiterpartei war. Sowas wie, wir sind auf dem Weg zum Sozialismus, spricht das spontane Gefühl an. Gleich hat man die KPD auch noch verbal links überholt. Andererseits wissen die Genossen nicht so genau, dass Kommunisten keine kleinen Kinder fressen, wenn sie sie nicht kennen. Das heißt also, die SPD baut ihre Politik direkt auf dem auf, was im kommunistischen Manifest Idiotismus des Landlebens heißt. Also sie nutzen eigentlich die Unterentwicklung der nicht industriellen oder weniger industriellen Gebiete aus. Durchgesetzt hat die SPD das Top-Down. Zunächst gab es große Kampagnen gegen Einheitsbestrebungen. Dann wurde gesagt, der Anschluss an eine Einheitspartei oder an Einheitsbestrebungen verstößt überhaupt gegen Konzepte der SPD. Weiter heißt es dann, es gäbe solche gemeinsamen Ausschüsse überhaupt nicht und die Sozialdemokraten, die da drin säßen, die wären überhaupt keine Sozialdemokraten. Und dann überlegt sich natürlich jeder Sozialdemokrat, der da drin ist, wenn er noch was wirken will in seiner Partei, es kommt einem kalten Ausschluss gleich, wie verhält er sich dann? Und tatsächlich hat es dann eben sehr viele Sozialdemokraten gegeben, die anfangs noch mit Kommunisten zusammengearbeitet haben, die es dann gelassen haben. Sehr wichtig waren dabei die Bezirksführungen, die dann langsam sich zurückgezogen haben. Natürlich gab es zum Vereinigungsparteitag auch noch Delegierte, die aber von den britischen Behörden drangsaliert wurden. Ich lese hier mal was vor. Das hat mich in der Dreistigkeit dann doch etwas überrascht. Also so zum Beispiel schreibt die Besatzungsbehörde, nach Empfang dieses Briefes haben sie deshalb sofort aus dem Zentralausschuss der SED auszuscheiden. Eine entsprechende Bekanntmachung über ihren Austritt ist in den Zeitungen veröffentlicht worden. Oder ähnliches, die britischen Militärregierungsautoritäten nehmen an, dass sie vom Zentralkomitee der SED resignieren. Wir überlassen ihnen die Wahl, ob sie politisch aktiv in der britischen Besatzungszone Deutschlands oder in Berlin sein wollen. Wenn sie wählen sollten, ihre politische Aktivität nach Berlin auszuüben, werden sie nach erfolgreichem Ersuchen an die entsprechenden Autoritäten die Möglichkeit bekommen, die britische Besatzungszone zu verlassen. Man kann dann sagen, Mitte 1946 war das Fenster zu für eine unmittelbare Vereinigung der Arbeiterpartei. Was aber gelang ist, ich sehe schon, ich muss doch erheblich kürzen. Was gelang ist, relativ gelang ist der Aufbau einer einheitlichen Gewerkschaft insofern, als dass der GDGB strukturiert ist, in erster Linie eben nach Industrieverbänden und nicht nach Berufsverbänden. Gleichzeitig ist, was bescheiden war für, war der die zweite Zonenkonferenz in Bielefeld am 46, ne? Ja. Interessant ist dabei trotzdem, dass das Rechte Führer trotzdem gewählt wurden und dabei vorgelegt haben für das Konzept der Konzernentflechtung, was eigentlich alles andere war als die Enteignung der Monopole. Also Erich Potthoff bringt das Wort Konzernbereinigung rein, Heinrich Sträter die Gleichberechtigung als gleichwertiger Partner in der Bilanz, also die man muss ja wen zum Verhandeln haben. Und sie fordern indirekt damit auch die Schaffung der Unternehmerverbände. Ab Mitte 46 hatten die Monopole auch dies hingekriegt. Sie hatten eine Unternehmerorganisation gegründet. Zur Führung kriegten sie einen unbelasteten Mittelständler aus Südwestfalen, aber in Wirklichkeit saßen die Schwerindustrieverbände da drin. Im Oktober schafften die Briten eine Treuhandverwaltung für die Eisen- und Stahlindustrie, die offiziell die Potsdamer Beschlüsse umsetzen sollten nach der Entmachtung der Monopole. Aber an der Spitze saß eben schon mal der ehemalige Direktor der Vereinigten Stahlwerke, Heinrich Dinkelbach. Zehn Minuten habe ich noch. Als Parteiorganisation für diese Organisation mit Massenbasis diente die CDU und ihre mit ihrem Berufslügner Adenauer an der Spitze. Adenauer sagt 179. Adenauer sagt, an der Ruhr hat sich das Monopolkapital selbst an das Grab geschaufelt. Es ist niemand bereit, die Alten der Herrschaft wieder aufzurichten. In Essen verstieg er sich sogar zu der Behauptung, der Kapitalismus wäre tot, das bürgerliche Zeitalter beendet und die CDU sei eine wirkliche Arbeiterpartei. Das sagt er 46. Nein, 47 schon. Das ähnelt sehr Schumacher. In Wirklichkeit wird aber genau das vorbereitet und am Ende im Landtag durchgebracht, was dann Entflechtung hieß. Ich führe das mal vor an der Oberhausen Gute Hoffnungshütte Oberhausen AG. Was das hieß, das ist das Gegenteil dessen, was eine Entmachtung der Monopole ist. Das zuletzt genannte Unternehmen, also die Gute Hoffnungshütte Oberhausen AG, war als ein typischer Ruhrkonzern vertikal von der Kohle über die Verhüttung und die Walzwerke bis zur Verarbeitung straff organisiert und horizontal mit anderen Eisen- und Stahlproduzierenden Unternehmen verbunden. Es lieferte 1947 10,7% der Roheisen- und Rohstahlproduktion im Ruhrgebiet, war 1923 als Tochtergesellschaft des Haniel-Konzerns Gute Hoffnungshütte Aktienverein für Bergbau- und Hüttenbetriebe gegründet worden, umfasste alle Montanbetriebe dieses Konzerns, die sich im Ruhrgebiet befanden. Man begann die Hüttenbetriebe der Gute Hoffnungshütte AG Oberhausen unter dem alten Monopolverband herauszulösen und unter dem neuen Namen Hüttenwerke Oberhausen AG und mit 100.000 Reichsmark Aktienkapital der neuen monopolistischen Dachorganisation dem Amt Dinkelbach zu unterstellen. Dieses Herauslösen war rein formal. Das Hüttenwerk Oberhausen AG blieb faktisch und juristisch Eigentum der Gute Hoffnungshütte Oberhausen AG, denn zwischen dieser und der Dinkelbachschen Dachorganisation als Treuhänder des entflochtenen Hüttenwerks Oberhausen AG wurde lediglich ein Pachtverhältnis festgestellt, das in einem sogenannten Betriebsnutzungsvereinbarungsvertrag festgelegt wurde. Also ist im Prinzip nichts anderes als das, was Lars sagt, mit Entflechten zusammenlegen. Begründung ist allerdings hier, ja, wir entflechten, weil wir was gegen den Kapitalismus machen. Ein wichtiger anderer Effekt dieser ganzen Geschichte ist, das Mitbestimmungsrecht wurde ein Recht von Gewerkschaftsvertretern als Tantiemenempfänger in den Aufsichtsräten zu setzen. Und damit ist ein Element der Klassenspaltung reingetragen und damit ist auch die Grundlage geschaffen für einen neuen Opportunismus und damit ist eigentlich die Sozialdemokratie wieder als Hauptstütze der Monopolbourgeoisie als soziale eingerichtet worden. Damit ist die Sache eigentlich mehr oder weniger durch. Die Landwehrreform ist gescheitert. In den Gewerkschaften hat man immerhin das Schlimmste verhindern können, aber die Einheitspartei ist nicht mehr zu bilden. Versuche, das noch zu tun, werden von den britischen Besatzungsbehörden abgebügelt mit dem Ding, wir werden keine Gründung einer SED zulassen, wir werden keine Umbenennung der KPD zulassen. Was?
Hätte die KPD sich
umbenennen? Die KPD hätte sich erst mal in SED und später nochmal in Sozialistische Volkspartei umbenennen wollen. Das ist nicht zugelassen worden. Eigentlich hat die KPD jetzt nur noch die nationale Frage. Ich finde das etwas wenig. Also vielleicht gibt es ja eine Diskussion, aber wir sollten auf die nationale Frage sollten wir uns nicht festbeißen. Bei Mannschafts und Scheider steht, die KPD war die einzige Partei in den Westzonen, die ein klares Programm zur Lösung der nationalen Lebensfragen des deutschen Volkes besaß. Jupp Lettwohn erklärt, das erste Hauptziel unserer nationalen Politik ist die Erhaltung der Einheit Deutschlands. Diese Einheit wird nicht nur von ausländischen reaktionären Kräften bedroht, sondern sie ist auch durch die reaktionären Kräfte in Deutschland selbst in Gefahr gebracht worden. Das ist in der Sache richtig und in der Verkettung richtig, aber ich halte diese nationale Karte, die jetzt noch übrig ist, für eine sehr schwache. Man kann den Verlust der Nation oder wie soll ich das sagen, das Nichthaben der Nation nur bedauern, wenn man sie kennt. Aber eigentlich war die antifaschistisch-demokratische Umwälzung wäre die Vollendung der bürgerlichen Revolution gewesen und eigentlich erst das Schaffen der Nation. Das macht es schwierig. Man kann die nationale Frage natürlich immer noch mal wieder in konkreter Weise, wie es hieß mit Kohlelieferungen aus der sowjetisch besetzten Zone, immer wieder ins Spiel bringen. Aber sie kann eigentlich nicht richtig mobilisieren. Ja, was haben wir gesagt? Gemeinsamkeiten, Unterschiede zu heute. Das ist schwierig. Die Situation ist, wie Günther das eben schon richtig sagte, das ist eher sehr schwer zu vergleichen. So mit Pauken und Trompeten. Sowohl die soziale Hauptstürze wie den bürokratisch-militärischen Mechanismus gegen die Wand zu fahren, wie es dem deutschen Imperialismus im Zweiten Weltkrieg gelungen ist, hat wirklich Seltenheitswert. Das wird man so bald nicht wieder kriegen, bestenfalls in einem Krieg, großen Krieg, den wir auch nicht haben wollen. Was man aber sehen kann, ist, wie schlecht die Monopolbourgeoisie aussehen kann, wenn sie eben über keine soziale Hauptstütze verfügt. Im Westen hat es trotz der Hilfe der Besatzungsmächte 2 Jahre gebraucht, bis sozusagen die Verhältnisse sicher waren und aus dem übergänglichen in dahingehend raus, dass die Monopolbourgeoisie ihre Macht gesichert hatte. Ich meine, ich glaube, auch deshalb muss die DDR ständig delegitimiert werden, weil das Beispiel im Westen auch zeigt, dass die antifaschistisch-demokratische Umwälzung nicht einfach auf den Bajonetten der Sowjetunion zustande gekommen ist. Also aktuell, die aktuelle Anwendung ist insofern schwierig, als dass man sagen muss, wenn die Monopolbourgeoisie in eine Situation kommen sollte, in der sie keine soziale Stütze hat, weil sie die Sozialdemokratie verbraucht hat und keine andere aufgebaut hat, ist eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung eine Stoßrichtung für uns, um genau den Stützenwechsel auf Richtung faschistisches Kleinbürgertum zu verhindern. Was wir noch festhalten sollten, ist, auch wenn die antifaschistisch-demokratische Umwälzung im Westen gescheitert ist, gab es im gewissen Umfang ja Erfolge. Also es gab denen, dass relativ die Einheitsgewerkschaft sichergestellt ist. Es gab in einzelnen Klassenauseinandersetzungen Erfolge, insbesondere in dem Hungerwinter 46-47, wo die Sonderschichten abgebügelt worden sind durch große Massenstreikaktionen und Einheitsfront getragene Massenstreikaktionen. Und was wir eben auch haben, darüber habe ich sonst nichts gesagt, ist die Einheitsschule zum Beispiel, die Gemeinschaftsschule. Die CDU hatte seinerzeit sehr stark getrommelt für die Bekenntnisschule. Also Schüler gehen in die Schule ihrer Religionsgemeinschaft. Das war im Prinzip eine Einheitsfrontleistung von SPD und KPD, das zu verhindern. Ich muss mir nur vorstellen, also heute ist auch im schwärzesten Münsterland die Grundschule in aller Regel eine staatliche Grundschule und nicht die der katholischen Kirche. Es hätte auch anders sein können. Also ein paar Erfolge hat es immerhin gegeben. Und sie hat es immer dort gegeben, wo es Einheitsfortbestrebungen gegeben hat, die durchgekommen sind. Fertig.
Passt, fertig. Ich möchte kurz eine, nur mal zur Präzisierung nachfragen, weil du gesagt hattest, Aufgaben einer Vollendung einer bürgerlich-demokratischen Revolution. Das wäre jetzt Unterschied und Gemeinsamkeiten zu heute nochmal. Würdest du sehen, dass es eine solche Perspektive einer antifaschistisch-demokratischen Umwälzung gibt, die solche, eine so weitgehende Aufgabenstellung heute haben könnte?
Das ist jetzt weit für die Diskussion.
Ich glaube, das ist was für die Diskussion, oder? Also, ja, wäre ich hier zu Ende. Also, reingekleckert, rausgekleckert.